Sali Melike, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, sehr gerne. Hoi Jan, danke für die Einladung. Ich bin Melike, ich bin 28, ich bin Projektleiterin vom Projekt Inklusionscheck beim Verein Tatkraft und arbeite zusätzlich noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Verein Forschungsgruppe Kreativwerkstatt.
Den Master hast du aber in Pädagogik und Erziehungswissenschaft, oder?
Genau, also meinen Bachelor habe ich in Erziehungswissenschaft abgeschlossen und meinen Master in inklusiver Pädagogik, das hat früher eine Sonderpädagogik geheißen, das haben sie jetzt endlich umgeändert, und Bildung im Lebenslauf abgeschlossen.
Was fasziniert dich denn so Thema Pädagogik, wenn wir jetzt noch alte Begriffe mit Sonderpädagogik und auch Inklusion, wie bist du mit dem Thema Behinderung in Berührung gekommen, jetzt, ohne jetzt gross auf Arbeiten rauszugehen? Weil normalerweise hat man jemanden in der Familie oder im näheren Umfeld, dass man sich dann für das interessiert. Ist es bei dir auch so gewesen?
Ja, also im entferntesten Sinn bin ich schon früh mit einer Person mit Behinderung in Berührung gekommen, das ist mein Cousin. Aber es hat mir nie, also vorher hatte ich das Gefühl, ich studiere Psychologie. Und dann bin ich in die Erziehungswissenschaft reingerutscht und habe dann eigentlich gemerkt, dass es mir sehr gefällt und habe dann auch gesehen, dass es den Bereich eben Sonderpädagogik gibt. Und ich glaube, wieso ich das ausgewählt habe, ist weniger, weil ich jemanden kenne, der eine Behinderung hat, sondern mehr, weil ich seit klein auf irgendwie mich sehr schwer für mich selber einsetzen konnte, also für meine Bedürfnisse aussprechen. Aber sobald ich irgendwo das Unrecht gegen andere gesehen habe, bin ich Feuer und Flamme gewesen.
Dann bist du losgegangen.
Ja, genau.
Was ist denn so im Studium aufgefallen, jetzt vor allem auch so aus Betreuersicht? Und auch, jetzt arbeitest du auch viel mit Betroffenen selber. Und ich sehe ja immer wieder die Reibung auch mit dem Betreuerstab oder mit dem Fachpersonal. Von wo kommt der? Und warum kommt der?
Also, vielleicht muss ich etwas noch zum Allgemeinen, zum Studium sagen. Also Erziehungswissenschaft bzw. Sonderpädagogik, wenn man das an der Universität studiert, hat es eben wenig Praxischarakter. Also es ist sehr viel Theorie. Wir haben uns wirklich so mit der Geschichte von der Sonderpädagogik befasst und wie es an den Punkt gekommen ist und Strukturen über die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen. Aber in dem Sinn ist mir aufgefallen, dass die meiste Forschung, die betrieben worden ist immer über Menschen mit Behinderungen betrieben worden.
Und dort und aus dem guten Charakter aus. Also das ist ja oft dann auch noch die Religion
hineingekommen. Ja, natürlich.
Und dann ist oft das Barmherzige, fast ein bisschen das Positiv diskriminierende, oder?
Das ist absolut so. Also auch, dass es hat früher halt auch, eben, es heisst auch immer noch Heilpädagogik. Ja. Es kommt halt so sehr fest aus einem medizinischen Ansatz. Man will etwas heilen, man will etwas, was nicht gut ist, wieder gut machen. Oder man will jemandem Unterstützung bieten, wo man in dem Sinn aber degradiert. Also man schaut ihn nicht als gleichwertigen Mensch an, sondern ich hilfe ihm, ich bin da.
Und dann muss man ja eigentlich schon schwächen,
ja, um absolut
überhaupt können zu helfen.
Absolut, oder? Und das macht man strukturell sehr gut. Man behindert Menschen mit Behinderungen sehr gut auf struktureller Ebene, sodass sie nicht selbstbestimmt und autonom leben können, sondern immer darauf angewiesen sind, dass ihnen jemand hilft.
Löscht denn das nicht mit der Zeit im Studium ab? Oder kämpft man dann da nicht gegen Windmühlen, wenn man jetzt ein bisschen anders denkt?
Ja, also ich habe vor allem erlebt, also Leute, die im gleichen Profil studiert haben, haben schon ein bisschen eher das gleiche Denken gehabt, aber ich habe auch schon erlebt, dass wir im Basisstudium, wo wir wie von jedem Bereich aus der Erziehungswissenschaft, also auch Sozialpädagogik etc. oder pädagogische Psychologie gehabt haben, dass dann in der Sonderpädagogik-Vorlesung dann einmal gefallen ist, ja, aber weisst, mein Leben ist auch nicht einfach. Und dann denkt man dann so, hä, also hast du überhaupt verstanden, um was es geht? So, Es gibt dann auch so Leute, die dann total an denen total vorbeiziehen. Sie verstehen gar nicht, was die Problematik ist. Es geht nicht darum, dass du es auch schwer hast. Das ist so wie die Leute, die heteropreit wünschen, weil sie sagen, ja, wir werden auch diskriminiert. Ja, aber du hast nicht den gleichen Kampf tagtäglich. Du kannst das nicht beanspruchen.
Nein, weil bis wir an den gleichen Punkt überhaupt kommen, sind wir schon x-mal diskriminiert worden.
Ja, natürlich. Natürlich.
Bist du auch noch in Institutionen und so noch rein schnuppern, arbeiten? Oder hast du einfach gedacht, ich habe jetzt ein Studium, habe es jetzt auch abgeschlossen und dann schon ein bisschen so in die revolutionären Gedanken reingerutscht?
Reingerutscht trifft es sehr gut. Also ich bin schon am Anfang vom Studium früh angefangen am Institut für Erziehungswissenschaft zu arbeiten, so mit Semesterassistenz. Und dann hat mich meine ehemalige Chefin von unserem Lehrstuhl, das hat Gesellschaft, Partizipation und Behinderung geheissen, das hat so ein bisschen wie das Ausserschulische angeschaut. Hat sie mich angefragt und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten und habe wie Einblick gehabt in verschiedene Projekte. Also wir haben zum Beispiel auch ein Projekt gemacht, wo wir Kindergartenkinder zum Thema Vielfalt befragt haben. Und dort habe ich es auch sehr faszinierend gefunden, weil man hat dann anhand von so Büchlein zum Beispiel Sachen diskutiert und dort war ein Beispiel gewesen, zwei Tiere, die eigentlich Freunde sind, aber der eine hat ein anderes Lieblingsessen. Und dann war die Frage gewesen, würdet ihr dann trotzdem mit ihm befreundet sein, wenn euer bester Freund etwas anderes gern hat? Oder wenn er andere Vorlieben oder anders würde aussehen? Und die haben die Frage gar nicht verstanden. Sie haben gesagt, sicher.
Es erst viel später.
Genau, und darum ist es auch wichtig, dass Inklusion eben viel früher ansetzt. Also man hat ja Angst vor dem, was man nicht kennt. Und ich werde einmal hässig, wenn mir Leute sagen, du arbeitest mit Menschen mit Behinderungen. Wahnsinn, ich bewundere dich so für die Arbeit. Und dann denke ich so, was hast du denn das Gefühl, was das ist? Also es ist nicht, sicher nicht das, was du im Kopf hast, was es ist. Es ist einfach... Ja.
Ja, und wenn man es weiter und philosophisch anschaut, müssen wir sagen, eine Behinderung ist einfach eine weitere Lebensform.
Ja, natürlich.
Es ist nicht einmal viel schlechter oder besser, weil wenn ein Fußgänger sein etwas wirklich Gutes wäre, wäre ich alle glücklich.
Ja.
Und das ist es ja nicht.
Nein.
Also darum denke ich, man muss aus dem medizinisch, aus dem Helfersyndrom rauskommen.
Absolut.
Man muss mehr ermächtigen und vielleicht einfach assistieren oder pushen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, auch ein bisschen pushen, weil wenn man es schaut vom Elternhaus, wenn da schon eine Prägung da ist und nachher dann auch noch in die Sonderregelungen hineinkommt, dann ist auch eine Prägung, dann wird es einfach schwierig.
Ja.
Und so würde ich jetzt Pädagogik, wenn man immer noch im Sonderschulsetting bleiben will, obwohl das bricht ja auch langsam auf zum Glück, ist es mehr eine unterstützende Pädagogik.
Ja, natürlich.
Und nicht etwas heilen oder sondern oder sozialisieren.
Ja.
Sozialpädagogik finde ich immer etwas vom Lustigsten, weil so sozial ist das gar nicht, weil man will einfach in dem abgesteckten Raum, dass sie sich sozial lebend wenn es gegen rausgeht, ist es immer gar nicht so sozial.
Absolut, absolut. Und ich sehe mich in dem Sinn, also im Verein Tatkraft zum Beispiel, haben wir im Vorstand nur Menschen mit Behinderungen und auch mein Chef, der Islam Aliyei, hat eine Behinderung. Und ich sehe mich in dem Sinn, wie du sagst, eigentlich wie sein verlängerter Arm. Also, weil der Input muss wie von ihm kommen. Und ich bin einfach die, die es vielleicht vorantreibt oder wo die ganze Arbeit macht. Aber der Impuls muss wie von Menschen mit Behinderungen kommen. Es muss von Betroffenen kommen.
Das macht mich jetzt gerade verrückt. Nachher werde ich das auch ein bisschen verlassen, das Thema. Aber das wollte ich kurz mit dir diskutieren. Jetzt, nach meinem Engagement beim SRF, kommen die ehemaligen Betreuer und sagen, ja, Jan, du bist so smart und so gut und so unser Klientel kann das sowieso nicht. Und dann bin ich immer verrückt. Mhm. Weil zuerst sage ich dann immer, und ich muss immer aufpassen, wie ich es formuliere, weil eigentlich lobe ich sie mich.
Yeah.
Aber es sind zwei Sachen drin, wo ich noch dort war, mhm. bin ich auch das Klientel gewesen. Es hat auch niemand irgendwie gepusht. Und wenn man sagt, das Klientel, dann ist es eine Masse.
Yeah.
Wenn man jetzt würde jeden Einzelnen anschauen, und ich sage nicht, dass jeder muss ins Fernsehen wie ich. Ich habe natürlich ein Flair, aber jeder hat Potenzial. Und wenn man das einfach mit dem Deckmantel, ist ja eh behindert und das kann ich sowieso nicht zumacht, sind wir an dem Punkt, dass es einfach ein Platzhalter ist. Und da sehe ich die momentane sonderpädagogisch, das wird langsam aufgebrochen. Aber was braucht es, um so Aussagen nicht mehr zu hören von Fachpersonal, Role Models, wo man kann sagen, es funktioniert trotzdem.
Ja, ich glaube, das Problem liegt eben eigentlich daran, dass man eben immer noch defizitorientiert denkt. Das ist so tief verankert und auch in der Schule zum Beispiel inklusive Settings sind so möglich. Es ist ja ein Witz, dass man das Gefühl hat, Klassen sind homogen. Auch Kinder ohne Behinderung, jedes Kind lernt anders und jedes Kind braucht Unterstützung. Wenn man das so als Vielfalt anschauen würde, und dann brauchen eigentlich alle profitieren. Es gibt zigtausend Studien, die sagen, dass auch Regelschülerinnen und Schüler von der Anwesenheit von einer Heilpädagogin oder so einer zusätzlichen Lehrperson profitieren. Und ich glaube, wäre das wie Norm, also würde man wie einfach die Gesellschaft ganz vielfältig können anschauen können, würden wir auch nicht Aussagen machen wie die, die du musst hören.
Greift dort der Inklusionscheck auch in der Schule? Oder ist es mehr so Barrierefreiheit? Oder wie muss ich mir den Inklusionscheck vorstellen? Hast du mir da zwei, drei Beispiele?
Mhm. Also im Projekt Inklusionscheck für Gemeinden geht es eigentlich darum, dass wir im Pilotprojekt, das nächstes Jahr wird starten, ab Januar, der Gemeinde Screening anbieten und ihnen aufzeigen, wo sie quasi noch Nachholbedarf haben im Hinblick auf die Umsetzung der UNBRK. Also das können sie bauliche Massnahmen. Es gibt sehr viele Gemeinden, wo weder das Gemeindehaus oder noch irgendwie
Einfallstellen.
Ja. Barrierefrei sind. Und Leute, und das habe ich oft in Erfahrung gebracht, in Interviews mit Gemeinden, sie haben selber zugegeben, dass sie Behinderung, wenn sie an einen Menschen mit Behinderung denken, denken sie automatisch an einen Rollstuhl. Und wenn man dann so im Gespräch ist, dann erzählen sie eben, sie haben da einen Umbau gemacht und das haben sie barrierefrei gemacht. Dann habe ich gesagt, oh wow, wirklich, so, sogar mit Wegweiser für Blinde und wie machen sie das, wenn ein Gehörloser kommt? Nachher sind sie dann so ruhig. So, aha, nein, wir haben einfach Rampen gemacht. Nachher realisieren sie, es ist meistens nicht aus Boshaftigkeit.
Es ist nicht aus Wissen.
Genau, und nachher sagen sie, irgendwie vergessen wir all die unsichtbaren Behinderungen.
Was ich eben meine, ist schlimm. Auch. Ich finde es auch schlimm, wenn ich nicht rein kann. Aber dann ist das Problem erkannt. Also man sieht, da muss etwas gemacht werden. Mhm. Bei diesen versteckten oder nicht gerade sichtbaren Behinderungen, da passieren viele Diskriminierungen auch in der Gesellschaft. Oder wenn jetzt da jemand schwankt oder so, dann wird sofort mit dem Label, schon morgen besoffen.
Absolut.
So, und das wird bei mir nicht so angestellt, sondern ich muss immer aus einer Jö-Haltung oder aus einer Armenhaltung kann ich argumentieren. Aber das kann man auch gut nutzen, um verblüffen. Aber auch das ist immer lustig. Aber das andere finde ich, ist manchmal fast schlimmer, wenn man dann zuerst mit einer Reibung muss konfrontiert werden, bis der andere checkt, du, der kann gar nicht anders.
Absolut. Ist so, ne? Absolut. Und das kommt eben davon, also das Projekt ist darum lanciert worden, weil Die Gemeinden und Kantone sind eigentlich verpflichtet, die Richtlinie umzusetzen. Du lachst schon.
Ja, es ist gleich wie das bei mir, oder?
Es ist ja so. Und, aber zum einen, also das habe ich das Schlimmste gefunden und irgendwie faszinierend und irgendwie auch traurig, dass ich mir das bis jetzt nicht aufgefallen ist. Aber
es ist immer so eine Mischung ja, von allem, gell?
Also es ist auch, eben, man muss sich auch, also ich habe mich auch selber viel an der Nase genommen. Also ich meine, es ist mir bis jetzt nie aufgefallen, dass in den meisten Gemeinden keine Fachstelle für Anliegen spezifisch für Menschen mit Behinderungen gibt. Bis ich mal überhaupt herausgefunden habe, wer ich muss kontaktieren muss, weil es ist in jeder Gemeinde anders organisiert. Manchmal ist es unter
Soziales. Wie viele Telefone hast du schon gemacht?
Ja, viel Telefon und viele Mails. Und dann bin ich mir verwiesen worden auf jemand anderes. Also die Mails sind dann umgegangen, bis ich dann zu der richtigen Person gegangen bin. Sind einmal 4-5 Mails hin und her gegangen. Mit Verzögerung, muss ich bemerken.
Wir müssen ja keinen Namen nennen, aber was siehst du, wenn man jetzt so Kantone vergleicht? Ich sehe oft, in meinem Kanton, da ist viel Geld rum, da ist auch eher Bereitschaft, da einmal ein Budget zu sprechen. Wo ich dann wirklich manchmal bei anderen Kantonen sehe, einfach aus, also nicht, natürlich auch aus Unwillen, weil sie sagen, wir sehen niemanden. So, aber es kommt immer aufs Portemonnaie auch darauf an, wie gross die Büchse ist. Siehst du das bei deinen Anfragen auch?
Ja, es ist sicherlich so, dass die finanziell besser aufgestellt sind, auch die sind, die sagen, wir können das uns auch leisten. Aber ich weiss, oder ich finde, es ist halt gleich, wenn ich einmal sehe, was zum Beispiel in meiner Gemeinde für Sachen gemacht werden, in irgendwelchen Umbauten, wo ich mich auch frage, zum Teil, nicht immer, aber ist das jetzt wirklich nötig gewesen? Denke ich, das Geld ist ja anscheinend doch rum. Man setzt es einfach nicht ein. Und das ist auch immer eine Rückmeldung, so, wenn ich frage, wieso sie denken, dass es bis jetzt noch nicht so passiert ist, ist immer die Antwort, es sei noch keine Priorität. Und das finde ich einfach wirklich eine Aussage aus einem sehr privilegierten Standpunkt, weil ich als Mensch ohne Behinderung kann natürlich sagen, es hat keine Priorität für mich, ob das Gebäude oder die Dokumente jetzt barrierefrei sind oder nicht. Aber, ja.
Wie machen die Screenings? Also, du bist ja ein Fußgängerin.
Ja.
Nimmst du da jemanden mit, einen Betroffenen, und sagst, jetzt machen wir mal einen Rundgang oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist so angedacht, dass es ein einfacher Inklusionscheck gibt, also das Screening, wo quasi Gemeinden selber könnten durchführen. Also da wären dann einfach so Fragen, unser Gebäude ist barrierefrei für RollstuhlfahrerInnen. Und dann müssten sie ja, nein, bla bla bla, so weiter anführen. Und dann gibt es quasi eine Deluxe-Variante, wo Betroffene, also so eine Gruppe von Betroffenen, zusammen, wir würden an die Gemeinde gehen und quasi den Check mit der Gemeinde zusammen machen.
Weil, also, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich komme dann immer ein bisschen Vögel über. Es gibt eine Organisation, die auch das anbietet.
Ich weiss, so. Willi, ja.
Ja, mit, nein. Kein Namen an Insider-Wissen. Ja. Und ich mag den Herrn, der das anbietet. In unserem Kanton, ich weiß gar nicht, ob es noch macht, ist egal, aber das ist ein Fußgänger. Und der hockt dann einfach in den Rostel rein und übt das, ob das geht.
Okay.
Und weißt du, dann fühle ich mich dann auch ein bisschen verarscht, wenn ich in ein Lokal reingehe und sie sagen, wir haben eine behindertengerechte Toilette oder Rostel-Toilette. Und ich sehe einfach, ich müsste so eine Taille haben.
Ja.
Weil das Lavabo und Stangen und so. Sag ich, wer hat das abgenommen? Ja, der und der.
Ja.
Also weißt du, du siehst dann, dass auch Rostelgängig nicht gleich Rostelgängig bedeutet. Und dann erwarte ich dann schon, und das habe ich immer wieder probiert zu sagen, ich habe ja die baulichen Massnahmen, weißt du, die Anliegen und so kann ich super schreiben und einreichen und so, aber dass wir wie es haben, dann merke ich, dass ich dort das gehe, ihm Fotos mache, ihm das erkläre, aber er hat es nicht eingesehen. Mhm. Und dann muss ich einfach sagen, es ist ja schon gut, aber dann fühlen sich auch die verarscht, die dann die baulichen Massnahmen machen.
Ja, natürlich.
Und dann kommt jemand, oder wir haben ein anderes Beispiel im Kanton Zug, ist, wir haben am Hafen auch so ein Hafenrestaurant. Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Sie haben eine behinderte Toilette, aber nur so eine Schwelle dazwischen. Ah. Und dann sage ich, ja, was ist da? Ja, wir wissen schon, aber wir dürfen nicht machen, weil es denkmalgeschützt ist. Also, dann sehe ich einfach wieder, es ist manchmal ein guter Wille da, aber es wird nicht fertig gedacht. Ja. Siehst du so Beispiele auch?
Ja, absolut. Also eben, ich habe gerade ein Beispiel gehabt, wo es ein Bad umgebaut haben und es ist sehr gut, das ist, der Wille ist da gewesen. Sie haben auch so einen Lift organisiert, damit man Menschen im Rollstuhl oder die einfach immobil sind, ins Wasser kann lassen etc. Und dann habe ich eben die Frage gestellt, so, und hat es für Blinde am Boot, also weil, wenn man ja. Wobei sie, ich muss jetzt zur Verteidigung sagen, sie haben jetzt nicht behauptet, dass sie komplett barrierefrei sind, aber ja, das sind so Momente. Und dann hat sie aber etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, sie würden ja gerne, sie hätten einmal so viele Fragen, aber sie wüssten nicht, an wen sie sich wenden können. Und das ist vielleicht, also ich bin jetzt noch nicht so lange in der Vereinsarbeit drin und haben die verschiedenen Organisationen vorher schon gekannt, aber jetzt halt ein bisschen mehr.
Ja, jetzt kennt man wirklich also die. Also die ein spezielle Seite von dieser Organisation. Ja.
Ja. Und von denen würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass sie viel mehr zusammenarbeiten. Das ist
immer so ein harter Kampf.
Ja, und das finde ich eben so, das finde ich fast schlimmer als das, dass man nicht aus Unwissenheit etwas nicht macht. Weil ich finde, man kann ja, wo wir das Projekt aufgeleistet haben, haben wir sehr fest geschaut, wer macht was. Zum einen, damit wir zusammen kollaborieren können. Und zum anderen, damit wir wie niemandem auf den Fuss. Ja, absolut. Und ich finde, wenn man so viel mehr vernetzt würde denken und sich würde mobilisieren, ich meine, die Organisationen und die Menschen sind ja rum. Und ich verstehe es dann wie nicht.
1,8 Millionen Menschen mit Behinderung. Oder?
Ja, also, es ist.
Es gäbe schon. Aber wie gehen wir damit um? Was ich auch oft sehe, ist bei so Diskussionen von verschiedenen Verbänden, dass die Verbände immer maximale Forderungen stellen, was ich auch verstehe. Aber gewisse Forderungen können sich auch tangieren. Also wenn wir es gerne eben hätten zum Fahren, aber jetzt ein Mensch mit einer Sehbehinderung gerne eine Kante will, kann das dann schon bei der Gemeinde und beim Kanton eine endlose Diskussion ausgehen. Wie gehen die denn damit um?
Ja, also jetzt in dem Check zum Beispiel ist es uns vor allem eben wichtig, dass wir die ganze Palette abdecken. Okay. Damit eben so Sachen, wie du auch jetzt vorher mit dem WC erklärt hast, wie nicht passieren. Weil wir wollen ja nicht einfach eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen denen die Strukturen erleichtern, sondern allen. Und damit es halt auch für die, die es umsetzen müssen, dann einfach wirklich klar ist, dass sie einfach wissen, okay, das ist so wie der zweite Punkt, den wir dann würden anbieten würden, wir würden sie dann direkt mit Dienstleistern verbinden. Also wenn jetzt zum Beispiel in Bezug auf Barrieren, bauliche Massnahmen etwas würde kommen, dann würden wir sagen, die Organisation bietet das und die Dienstleistung an, dann können sie das gerade beziehen. Und dass sie dann auch wissen, okay, wenn wir es jetzt machen, dann ist es wie, dann stimmt es für alle. Dann kommen nicht noch zusätzliche Personen, die sagen, aber für mich ist es immer noch nicht gut. Und, ja.
Wird das Angebot angenommen oder ist Bereitschaft da?
Ja, das sehen wir dann.
Aber du hast also, ein Telefon gemacht. Ja. Was sind denn so Feedbacks zurückgekommen?
Ja, also Feedback sind eigentlich immer positiv. Sie finden es auch sehr toll. Und gewisse Gemeinden haben auch gesagt, wir haben es jetzt tatsächlich verschlafen. Und es muss sich etwas machen, es muss sich etwas tun. Das Ding ist, wir machen das Screening und bietet es den Testgemeinden gratis an, das Instrument dann. Also das Instrument wird noch während der Pilotphase mit der Gemeinde und den Betroffenen zusammen entwickelt. Und quasi nach Ende von dem Projekt können sie das dann gratis beziehen. Das Ding ist einfach, es verpflichtet sie halt noch nicht. Und dort, das ist halt wieder immer der Punkt. Also es muss, wir werden es probieren, so aufgleisen, dass es...
so Erklärungen, oder, wo ich dann auch wieder mein Land ein bisschen muss fragen, ob das nicht ein Feigenblatt ist, wenn du noch BRK ratifizierst, ohne das Klagerecht.
Ja, absolut. Also,
dann wird es einfach so... Es wird gesagt, es wird vielleicht im Blick zwei, drei Interviews geführt. Dann wird es wieder in den Sinn gelassen.
Das ist so. Und wir haben es ja vorher im Vorgespräch auch davon gehabt, was es so um Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit geht. Auch dort, wenn es nur einfach eine Quote behinderte Behinderte ist, wo man dann als Vorzeigebeispiel einfach benutzt, aber dann sich wie nichts tut. Oder auch die UNBRK ratifiziert, aber nur so mit dem Image, wir haben es jetzt gemacht, ist es wie, ja, schiesst es am Ziel vorbei, weil das ist nicht das, was passieren soll.
Da gebe ich dir teilweise recht, aber ich komme immer mehr ein bisschen zum Punkt, dass ich eigentlich Freund würde werden von Quoten.
Ja, okay.
Weil, auch wenn man dann sagt, das ist unsere Quote Mensch mit Behinderung, macht gleich sichtbar. Und ich sehe jetzt das auch bei meinem Engagement nicht, dass jetzt SRF sich verpflichtet, mich... Das ist immer noch nicht ganz klar, es ist temporär. Aber durch das, dass ich einmal etwas machen durfte, macht es nachher für die zukünftigen Generationen einfacher, zu sagen, ich will auch in der Medienlandschaft, also das muss nicht mal Fernsehen bedeuten, das kann auch Journalismus bedeuten. Und dem kann man nicht einfach sagen, nein, das ist unmöglich, sondern man kann dann sagen, Jan hat es gemacht. Also, warum, dann kann man sich fragen, warum hat es Jan geschafft und warum traut man es mir nicht zu. Dann hat man eine andere Diskussion. Und darum denke ich, eine gewisse Quote, um Sichtbarkeit zu generieren, ist förderlich. Weil ich glaube auch, aber da muss man jetzt böses Halbwissen, auch durch den Doc vom Islam hat der Islam ganz eine andere Position, wo er jetzt auch Zuspruch bekommt, weil er eben sichtbar gemacht hat, was das Problem oder wo er zu kämpfen hat, wo vorher gar nicht da war. Vorher war es ein einzelner Kampf gewesen, oder? Eine gewisse Sichtbarkeit ist eben gleich wichtig und darum ist eine Quote, glaube ich, für gewisse Sachen gar nicht so schlecht.
Nein, für gewisse Sachen sicherlich nicht. Und die Sichtbarkeit ist sehr, sehr wichtig und auch Quoten sind sehr wichtig, aber auf was ich eher anspielen wollte, ist genau das Beispiel, das du jetzt aus dem Doc gebracht hast, dass man wie einen Mensch mit Behinderung in seiner Gruppe hat, aber der gar nie zu Wort kommt. Dann finde ich wiederum, dann ist es so eine Pseudo-Teilhabe, wo man dann vorgibt, ach, wir machen das so gut und ach, wir sind ja so sozial, aber nachher sieht man, also hätte es jetzt den Doc zum Beispiel nicht gegeben, hätte man ja nicht...
Ja, also wir sehen ein bisschen beides. Das gebe ich dir natürlich schon recht, aber ich merke einfach immer mehr, manchmal muss man die Leute auch ein bisschen zwingen, sich mit gewissen Thematiken auseinandersetzen. Darum wäre es nicht schlecht, würde man bei gewissen, vor allem vielleicht grossen Organisationen, einfach eine Quote reinschreiben, um sich mit dem können auch zu reiben.
Ja.
Man muss ja dann irgendwie, also da bin ich selber noch nicht ganz so sicher, aber ich sehe einfach B-Zeiten jetzt, aber ich sehe auch die positiven, dass man andere Diskussionen auch führen kann.
Ja, für das muss sicher auch das Gegenüber bereit sind, um die Diskussionen zu führen. Also wir haben die, während dem Studium das immer, ist immer das Beispiel gefallen, indem wir zwei, drei Kinder mit einer Behinderung in eine Regelklasse steckt, hat man noch nicht Inklusion geschaffen.
Nein. Wie macht man es?
Indem man einfach das auch einbindet, indem man man kann nicht einfach erwarten, ah, jetzt hat es die Kinder mit Behinderung in der Klasse und jetzt werden alle Kinder mit denen spielen. Es muss wie die Vielfalt muss einfach wie Norm sein. Es wird sicherlich vorantrieben, durch das, dass, es, dass man erstmal in Berührung kommt mit Kindern mit Behinderung. Aber ja.
Ich hätte, was Schule ist anbelangt, hätte ich einfach gerne ein durchlässiges Schulsystem, mhm. dass man wirklich nur noch fachspezifisch eine Abstufung macht.
Mhm.
Und dann kann von mir aus auch ein Sonderschulsetting mhm. Platz haben, aber es muss in einem also in einem Haus passieren. Ja. Weil das sehe ich bei meiner Schwester, das sehe ich bei meinem besten Freund, bei der Geschwister, aber das sehe ich auch, mein bester Freund ist in die Regelschule, also hat Sek abgeschlossen. Und dem seine Mitschüler reagieren ganz anders auf Menschen mit Behinderung, weil sie mit ihm schon zu tun haben. Mhm. Und das sehe ich auch immer wieder, wenn meine Schwester sagt, jetzt habe ich wieder einen Rollstuhlfahrer glücklich gemacht. Sag ich, warum? Ich habe mit dem geredet.
Nee.
Und dann kommt aber gerade die erste oder zweite Frage vom Menschen mit Behinderung. Hast du jemanden in der Verwandtschaft? Mhm. Weil es einfach schon miteinander leben heisst auch miteinander Hürden abbauen. Und das sage ich dann immer wieder, wenn man mir den inklusiven Schulansatz, also den integrativen auch abspricht. Ja, es wird gemobbt. Oder so sage ich, ja, es wird gemobbt, aber Mobbing passiert allgemein. Das müssen wir auch als Gesellschaft allgemein lösen.
Also absolut.
Auch sogenannte gesunde oder Fußgängerkinder werden gemobbt.
Absolut.
Also, darum.
Ja, ich bin auch ein Mobbingkind gsi und ich habe meines Wissens keine Behinderung. Was ich dazu noch wollte sagen, das Schulsystem muss durchlässig sein und vor allem auch die Möglichkeit geben, allen jede Option können zu nutzen. Also ein Kind, also Inklusion bedeutet nicht, dass man jetzt alle Kinder mit Behinderung in eine Regelschule steckt, sondern wenn es möchte, muss es können gehen. Und wenn es für sich aber entscheidet, ich fühle mich wohler.
Ja, es wird immer ein Sonderschulsetting
genau.
irgendwelcher Form geben.
Mhm.
Aber eben, ich verstehe da manchmal halt die Schweiz schon nicht. Der einzige Schatz, den wir haben, ist Bildung. Wir haben keinen Bodenschatz. Wir haben nichts. Wir haben manchmal gelernt, Chor, wo geht, wo die Bodenschätze holen.
Ja.
Aber warum, dass man sich nicht mehr in die Bildung, und das tue ich nicht mager aus, nur sind wir Behinderung ansprechen, mehr Geld in die Bildung hinein investieren. Weil das merkst du. Bildung hilft.
Ja, natürlich.
Ich sage nicht immer, dass Schule hilft, aber Bildung hilft.
Ja. Ja, absolut. Es wird einfach an den falschen Ort gespart, aber das ist wie nochmal ein anderes Fass.
Da könnte man noch eine Stunde über das reden, aber jetzt haben wir noch ein anderes Projekt, Kreative Werkstatt.
Ja, genau. Das war ursprünglich ein Projekt, das an der Uni Zürich gestartet worden ist. Für das sind damals zwei, drei Forscherinnen und Forscher von der Universität Zürich ins Bürgerspital in Basel gegangen. Und die Idee war eigentlich, ein Projekt aufzugleisen, das partizipativ gestaltet ist. Also wo Menschen mit Behinderungen mitwirken und auch ihren Beitrag, also es ist wie, eben, ich habe es vorher schon gesagt, es ist viel Forschung über Menschen mit Behinderungen gemacht worden, aber sehr wenig Leute machen es effektiv mit Menschen mit Behinderungen. Und dann ist daraus eine Gruppe entstanden Wir haben, das sind die Leute, die in dem Kreativwerkstatt, das ist so eine Werkstatt, wo sie weben, Karten, Stickereien etc., wo die Leute angestellt sind mit IV-Rente, wo wir gemeinsam über Behinderungserfahrungen forschen und die Gesellschaft eigentlich gemeinsam erkunden. Also, da kann man sich so vorstellen, wir treffen uns jeden Montag Nachmittag zu einer Sitzung und der Fokus von dem Gespräch oder von der Forschung tun die Menschen mit Behinderungen sitzen. Also sie kommen zum Beispiel und wir fragen, hat heute jemand etwas dabei? Gewisse schreiben Text, andere erzählen von Erlebnissen und dann reden wir wieder darüber reden. Das können so ganz alltägliche Sachen sein, wie ich bin heute an der Kasse und ich bin ganz nervös geworden, weil ich mein Geld nicht haben zusammensammeln konnte. Und die Frau an der Kasse war so ganz ungeduldig und so Sachen.
Okay, so, also Alltagssituationen genau. Reflektieren.
Genau, oder wir reden zum Beispiel, wir geben auch Lehrveranstaltungen an Hochschulen, wo wir auch zum Beispiel eins geht um Biografien von Menschen mit Behinderungen, wo wir auch die jeweiligen Biografien aufarbeiten, wo sie von ihrer eigenen Biografie erzählen und wo dann angehende Lehrpersonen die Möglichkeit haben, zum auch Fragen zu stellen und zum auch fragen, wie hättet ihr euch die Schule gewünscht früher oder was hättet ihr von eurer Lehrperson gewünscht oder wie hat eure Schulkarriere ausgesehen, ja, was sind die Gründe. Also es gibt auch Leute mit wir haben Leute, die Schizophrenie haben, wir haben Leute mit manisch-depressiven und dort kommt zum Beispiel etwas, was immer kommt, ist, dass sie an einem Druck gescheitert sind. Und das hilft zum Beispiel sehr vielen Lehrpersonen, dass sie auch wissen, dass sie allgemein auch Kinder in der Schule, Schülerinnen und Schüler viel mehr Zeit lassen müssen und für das eigene Tempo. Und das jetzt nicht nur bezogen auf Kinder, die sensibler sind, eine Behinderung haben oder sonst irgendetwas, sondern dass sie allgemein einfach den Unterricht ganz anders angehen müssen. Genau. Und die Sachen, die wir eigentlich in diesem Jahr erforschen zusammen, über die wir reden, über die schreiben wir zusammen Text, also wirklich zusammen und präsentieren die dann noch Tagungen, ja, ein Kongress.
Und was ist auch für Feedback, wenn ihr jetzt also Kongress geht?
Mhm. Das Lustige ist, die, zum Beispiel eine Tagung, die wir immer gehen, ist die Inklusionsforscherinnen-Tagung. Die wird jedes Jahr irgendwo anders durchgeführt. Und die einzige partizipative Gruppe ist unsere. Und viel wird über irgendwie Mathe-Unterricht und Kinder mit Behinderung, also immer über Unterricht und Schule und keine Ahnung was, aber oder Leute sagen, sie forschen partizipativ und dann fragt man, ah, okay, und also wie haben sie das gemacht? Wie haben sie das am Anfang diskutiert oder wie haben sie das aufgeleistet? Haben sie sich können einbringen und so? Und nach so kommt meistens so, ah nein, das haben wir einfach entschieden und dann haben sie einfach einmal können ihren Kommentar dazugeben. Und es ist dann sehr speziell, weil am Anfang, wo das Ganze angefangen hat, haben wir zum Teil 5 Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Dann sind es mal einmal in Belgrad ist es jemand gewesen. Und das letzte Mal in Wien, das war letztes Jahr, gewesen, haben wir über 50 Leute gehabt. Und es kommt gut an, aber es ist wie auch noch neu. Also es ist, ja, es braucht, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit, dass die Leute auch verstehen, dass das nicht wir sind, die die Arbeit machen. Das sind Gruppenmitglieder, die den Text geschrieben haben oder wo der Input daraus rauskommt. Es geht, es kann funktionieren. Aber die Leute müssen wie verstehen.
Es muss immer technisch sein, oder?
Ja,
also irgendwo dann einen Schluss daraus ziehen. Also mhm. Es kann einfach mal eine Situation sein, mhm. die aufgeschrieben worden mhm. ist.
Oder? Absolut. Und ein Gruppenmitglied, Anna Speranza, hat mal einen Text geschrieben, nachdem wir an einer Tagung in Freiburg im Breisgau waren, dass sie sich gefühlt hat wie ein Alien. Und, mhm. das, Und ein anderer hat zum Beispiel erzählt, es war ihm so unangenehm gewesen in der Mittagspause, weil er Angst hatte, dass ihn jemand anspricht, dass er einfach die Zeitung für ihn geholt hat und einfach so da hat, dass er die Zeitung lesen würde, damit er wie nicht mit der Situation konfrontiert ist, dass ihn jemand etwas fragt und er vielleicht nicht kann Antwort geben oder dass er, ja, ich weiss auch nicht.
Also ist es eigentlich so mehr so Begutachtung vom Klientel, also ein bisschen wie ein Gang in den Zoo.
Es tönt jetzt so, also es ist jetzt überspitzt gesagt, ja, es ist wirklich so ein bisschen, auch zum Beispiel, es gibt immer, an jeder Tage gibt es so einen Gesellschaftsabend und das eine Gruppenmitglied, der Ronald Saladin, der tanzt sehr gerne und ich habe ihn einfach so, im Affekt habe ich einfach so gefragt, Ronny, willst du tanzen? Und er ist aufgestanden und ist vorgerannt auf die Tanzfläche. Und dann habe ich halt mit ihm getanzt, dann sind die anderen gekommen und es ist immer so, dass sie haben so belächelt und also so gelacht und so, aber es ist niemand gekommen und hat mit dem Ronny getanzt, sondern es ist wie, es hat sich ein Kreis sogar bei den Leuten, die ja eigentlich über Inklusion forschen, hat sich so wie in so einen Kreis sich gebildet und wir sind dann quasi in der Mitte gewesen und alle haben getanzt aber und uns so ein bisschen angeschaut, aber es hat sich wie
du eine super Betreuerin, ich denke noch mitgelobt also, nachher.
Nein, also es ist wirklich furchtbar und dort ist es einmal lustig, weil wir haben eine Person mit Down-Syndrom und er ist sehr körperlich veranlagt und er hat dann einmal an dieser Tagung ist er einfach zu Leuten gegangen und hat sie umarmt und hat gesagt, hallo, die habe ich doch schon gesehen an diesem Vortrag und so. Und dann sind sie immer so ein bisschen perplex gewesen und haben sich dann wirklich auch müssen fast mit ihm auseinandersetzen. Und das ist schon gut gewesen. Also, manchmal habe ich das Gefühl, wir mischen so ein bisschen ja, aber es kommt immer mehr, es ist gut.
Aber jetzt, meine Mutter, du kennst jetzt beide Welten. Wo hakt es?
Also beide Welten im Sinn von also, Forschung und...
Nein, sondern du als Fußgängerin machst jetzt viel mit Menschen mit Behinderung, aber du lebst als Fußgängerin und siehst die Welt ja auch. Und wo hakt es? Was wünschtest du dir von beiden Welten? Weil es müssen ja beide irgendwie miteinander geben. Man kann ja nicht immer nur sagen, ihr Fußgänger müsst. Weil dann kommt immer der Reflex, ich muss gar nicht, ich muss nur sterben. Und darum habe ich gedacht, vielleicht können wir von beiden Seiten einmal einen Standpunkt sehen, oder wo mehr Öffnung passiert.
Also sicherlich passiert vieles nicht, weil man das Wissen nicht darüber hat. Also muss grundsätzlich der Austausch auch gewährleistet sein. Und dort wirklich der Appell, seit ich jetzt in dieser Vereinsebene tätig bin, dort könnten meiner Meinung nach auch all die Organisationen viel mehr eben sich zusammenschliessen, aktiv den Austausch suchen. Ich weiss, es ist auch, das kommt halt dann als Rückmeldung von Menschen mit Behinderungen. Für viele ist es ja einfach auch immer ein Kampf. Es ist immer anstrengend. Es passiert nie etwas, ohne dass man es nicht vorantreibt. Und das verstehe ich auch. Und wie du vorher gesagt hast, es braucht dann nochmal auch wie Leute, die sie dann pushen und die sagen, nochmal, komm, das machen wir jetzt. Und wir gehen nochmal zum 15.000. Mal zu dem Amt. Es funktioniert dann vielleicht.
Ja, und sonst muss man es einfach halt sich halt Tagesform. Also ich bin ja immer geil. Ja. So, aber eine gewisse Freude muss es auch gleich entwickeln.
Das ist so. Oder? Ja. Also es fehlt sicherlich das Wissen und der Austausch, denke ich. Also das habe ich, zumindest das ist meine Erfahrung aus dem Gespräch mit der Gemeinde oder mit Menschen, die sich quasi noch nie mit dem auseinandergesetzt haben. Sie betrachtet halt, sie sehen die Welt, wie sie ist, aus ihrem Standpunkt. Und ein ehemaliger Dozent von mir, der auch in der Forschungsgruppe tätig ist, hat uns mal in einer Vorlesung ein Bild gezeigt von einem Lift und hat gesagt, jemand, der sich noch nie die Frage gestellt hat, wie jemand im Rollstuhl den 10. Stock, den Knopf für den 10. Stock drückt, für den existiert keine Behinderung nicht. Und das ist ja so, man fragt sich gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo man mit dem konfrontiert wird oder ja, auch Kenntnis darüber hat, ist man sich vielen Barrieren gar nicht bewusst. Und ich glaube, es braucht zum einen den Austausch, um sich genau über diese Sachen austauschen, aber es muss auch, ja, das Wissen muss auch irgendwie wie an. Und dann muss es einfach umgesetzt
und
werden.
Und wer bringt das? Also, wenn ich jetzt sie so zulasse, mhm. Das bringen wir. Also,
ja.
Menschen mit Behinderung.
Ja.
Also müssen wir halt gleich immer wieder raus.
Also, ja, es ist so.
Weil ich sehe das jetzt bei mir allerdings. Ich muss immer von mir erzählen, aber ich kann jetzt einfach ein Beispiel bringen. Oder? Wenn ich jetzt sehe, Fernsehen fordert so extrem viel, mhm. aber es, also, wenn man es will, muss man es machen.
Mhm.
Also, ich bin mir auch selber bewusst geworden, wie viel mal ich früher bei Sachen vorher abgewunken habe, mit der Begründung, das geht eh nicht wegen der Behinderung.
Mhm.
Also, wo jetzt, weil ich das will, unbedingt, mache ich es halt. Mhm. Also, dann werde ich halt umgedreht, weil ich will mit ETH oder ich will auf Zürich, ich will dort hin. Wo ich mich früher vielleicht ein bisschen zu bequem hinter dieser Totschlagargument, meine Behinderung kannst du nicht wegdiskutieren, versteckt haben. Und da sehe ich viel mehr Potenzial auch aus der Seite der Betroffenen. Also wenn es um die Sache geht, darf Behinderung, außer sie ist wirklich da und behindert wirklich, nicht Diskussionsgrundlage sein.
Mhm.
Ich hoffe, du verstehst,
wie ja, absolut, ich es meine. Ja,
und
da
denke ich, eben, man fordert manchmal sehr viel von der anderen Seite, ohne den Beitrag zu bringen. Und da merke ich, kommt langsam eine Bewegung rein von verschiedenen Supporter, die einfach sagen, wir sind da und wir bringen das mit, was wir mitbringen und ich könnte euch auf uns verlassen.
Mhm.
Wenn ihr das ermöglicht, sind wir auch da.
Mhm.
Weil ohne dass die Bereitschaft von der Gegenseite da ist, können wir unser Wissen nicht bringen, aber nur mit Bereitschaft und ohne B kommt auch das C gar nicht raus. Also es muss wie von beiden Seiten.
Absolut.
Es darf nicht immer nur ein Abfuck sein. Also,
ja, absolut, absolut. Also, es ist überhaupt nicht eben, man kann wie nicht nur auf eine Seite mit dem Finger zeigen. Es braucht beide Seiten, damit sich etwas tut. Und ja, ich weiss es eben nicht. Ich habe nochmal wirklich Hemmungen, um zu sagen, Menschen mit Behinderungen sollen doch das und sie sollen sich doch...
Nein, die Position kannst du als Fußgängerin gar nicht
nehmen,
aber ich kann das.
Darum ist es gut, dass du sagst.
weil eben, ich komme da manchmal schon auch ein bisschen Krämpfe bei Hochschulen oder auch Schulen,
absolut.
wo Sonderpädagogik oder Heilpädagogik oder Sozialpädagogik anbietet, aber die Tür ist nicht mal elektrisch.
Ja. Absolut.
Aber dann komme ich den Lachkrampf
über. Ja.
Also weißt du, ich komme dann nicht abgefuckt, weil ich sage dann einfach, ich brauche das oder den Badge, um eine Tür oben auf zu sagen, ihr bietet es an. Warum macht ihr denn Basics? Ja, Denkmalschutz. So, siehst. Aber ich glaube, aber man muss halt auch, wenn man sich schlecht fühlt, muss man auch nicht immer. Also ich sage immer, man sollte die Ressourcen auch so einteilen. Und natürlich habe ich auch mal einen schlechten Tag und bin abgefuckt. Und dann bin ich wieder im Reflektieren und sage, ja, dann machst du es halt gleich.
Ja.
So, aber ja, es gibt es. Aber ich glaube auch, ein Fußgängerleben ist nicht immer lustig. Also diese Illusion möchte ich dann auch immer wieder nehmen. Und stetige Zuhörer gehören jetzt auch, oder? Wenn mir ein Mensch mit Behinderung sagt, ich will gerne laufen, sage ich, kann man natürlich, aber wegen dem bist du nicht glücklich.
Mhm.
Nur wegen dem.
Ja, natürlich.
Weil du weißt nicht, ob der Fußgänger vor dir in einer Scheidung oder Geldproblem oder so.
Absolut.
Hat. Darum, ich denke immer wieder, und da komme ich zum Schluss, was es braucht von beiden Seiten, ist eine offene Neugier.
Absolut.
Fürs Gegenüber. Ja. Sowohl Fußgänger wie auch Mensch mit Behinderung am Fußgänger.
Mhm. Absolut, da würde ich dir total zustimmen.
Und nicht schon, also es geht natürlich nicht, dass man nicht fixfertige Meinungen hat, so zum ersten Punkt, aber immer wieder sagen, es ist meine Meinung. Ich bin, ich bin nicht 100% sicher, darum gehe ich jetzt fragen.
Mhm.
Also, und dann sich auf etwas einlassen. Mhm. Aber sonst, wenn man gar kein Bild hat von einem Menschen, würde man glaube auch nicht, wie soll ich sagen, vielleicht auch zu fest wählen und auch eine gewisse Distanz braucht es auch. Aber immer wieder, wenn mein Bild zu fest mein Leben bestimmt, immer wieder aufbrechen. Sowohl als auch.
Absolut.
Melike, wir wären eigentlich am Schluss. Gibt es noch irgendetwas, was du von mir willst wissen? Wir haben schon fast 50 Minuten.
Okay.
Aber du darfst noch.
Nein, ich bin ja ein kleiner Stalker. Ich habe alles schon über dich herausgefunden im Internet. Alle Videos schon geschaut.
Also, das hat mich zu wundern. Du, wo ja das auch ein bisschen von verschiedenen Seiten gesehen hast. Was gefällt dir an meiner Arbeit und was gibt es für Feedback von deiner Seite an meine Arbeit, und ich vielleicht verbessern könnte? Oder einfach allgemein nochmal Feedback?
Also, was mir...
Und du darfst ehrlich sein.
Ja.
Ich bin nachher
rausgeschnitten. Okay. Also, was ich mega toll gefunden habe, ist, wie vielfältig die Leute sind auch, die du da bei dir hast. Und ich habe auch gedacht, was für ein offener Mensch du musst sein, also auch interessiert, weil... Und auch, wie du überhaupt auf all die Leute gekommen bist. Ich finde es auch mega spannend, einfach ganz verschiedene Personen, ganz verschiedene Leben, wie einen Einblick zu haben durch die Gespräche, die du führst. Also es hat wie nicht, zuerst, als ich zum ersten Mal dieses Konzept gesehen habe, habe ich gemeint, es geht immer nur um Menschen mit Behinderungen oder irgendwie um Leute, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Das
zuerst.
Okay. Also so weit hinter bin ich nicht in den Videos.
Ganz weit hinter
den
Wirtschaften. Nein, und dann ist Nick Hartmann gekommen. Und er hat gesagt, ja, ich finde ja das gut, was du machst und so. Aber du beschneidest dich selber. Wenn du nur über das Thema diskutierst. Natürlich, bei dir bietet es sich an. So.
Ja, klar, ja.
Aber du bist so interessiert an allem und jetzt mal ganz fest Hand aufs Herz, denn du machst das jetzt schon ein paar Jahre. Hey, ich muss das Gleiche. Natürlich kann ich,
so,
wenn ich mit Selbstvertretern, mit politischen Vertretern oder mit Eltern, ich höre immer das Gleiche. Also kann ich auch auf Tour zurückstellen. Und darum
hast du auch mal so während dem Gespräch einfach mal schnell in die Lehre geschaut.
Ja, also darum habe ich jetzt genau so, nein.
Darum hast du auch gesagt, okay, jetzt ist glaube ich genug.
Nein, das ist so, es geht in die Richtung und dann mach doch auf. Und wenn du nur über Sport tust, schreibst du nicht über Sport, und mach das. Und ich muss selber sagen, für das Thema Behinderung ist das heilsam. Nämlich mit anderen Themen in Kontakt zu kommen, um dann wieder etwas aus dem rauszunehmen, ins Thema reinzunehmen und einmal aus dieser Sicht das Thema Behinderung anzuschauen.
Absolut, absolut.
Und gleich ist es halt immer wieder mein Tür öffnen, das Thema Behinderung. Ich wünsche es mir auch an.
Yeah.
Aber man kann ja auch das, was einem zugesprochen wird, auch brauchen.
Ja, natürlich.
So.
Ja.
Darum, nein, aber das war sicher heilsam gewesen, auch für mich selber. Da habe ich einfach querbeet angefragt. Und jetzt ist es ein Schneeballeffekt. Jetzt komme ich einfach die Leute und das hilft auch.
Nein, es ist also wirklich, ich finde es mega spannend. Eben, es ist so, man kann wie, es ist wirklich Gambling. Man fragt sich, oh, wer ist jetzt halt jetzt diese Woche dran? So, in welches Leben hat man diese Woche einen Einblick? Also es ist wirklich...
Und ja. Du bist jetzt der erste Podcast nach der Sommerferien. Also ich habe ja jetzt, also das kann ich jetzt schon sagen, ich habe ja das jetzt im Juli aufgenommen, aber ich will jetzt das erst im Oktober ausstrahlen. Und dann auch mal schauen, was denn noch für Leute kommen nach dem spannenden Sommer. Da bin ich ja auch noch gespannt, weil ja, eine gewisse Reichweite wird das schon generieren. Ja. Und gewisse, wo wir nicht geantwortet haben auf meine Mails, werde ich wahrscheinlich jetzt schon auch geantwortet haben wegen dem Fernsehen. Aber das wirst du wahrscheinlich auch gesehen bei gewissen Gemeinden. Ich kann nichts gegen das Absagen. Das gehört zum Spiel dazu. Aber nicht zurückschreiben.
Ja.
Das macht Stress.
Ja. Nein, weil dann wartet man und dann kommt einfach nichts. Also, ja, genau.
Jetzt haben wir gar nicht Hobbys angesprochen, aber fühlst du dich vollständig? Oder soll ich eine Kurve machen und dich fragen? Ich mache sie jetzt gerade. Was liegt auf dem Nachttisch für das Buch?
Auf dem Nachttisch liegt momentan das Buch «Mein kleiner Orangenbaum».
Um was geht's?
Es ist einfach so ein Roman. Ich habe erst gerade angefangen, darum kann ich jetzt gerade nicht sagen, um was es geht. Also ich habe wirklich erst gerade angefangen. Es ist ein Buch, wo ich bin ja ursprünglich aus der Türkei. Und dort liest man das schon in der Schule. Und ich habe es letzte wieder irgendwo aufgegriffen gesehen und habe gedacht, ich bin ja jemand, der dazu tendiert, um immer zu viel zu denken.
Ah,
ja.
Dann müsst ihr Hand geben.
Genau. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich mal etwas lesen, wo mich nicht zu fest zum Denken anregt. Weil sonst lese ich eher so Bücher, wo sich ja, halt was das Thema betrifft, Behinderung oder ein sehr spannendes, was ich kürzlich gelesen habe, ist «Sprache und Sein» von Kübra Gümüşhais. Sie ist so eine Autorin aus Deutschland, die darüber redet, wie Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und so weiter und so fort.
Auch in dem Thema Behinderung.
Ja, absolut. Zum Beispiel an der Uni verwendet man den Begriff Behinderung nicht. Man sagt Beeinträchtigung. Und,
ja, okay, mit dem kann ich auch noch leben. aber
es können viele nicht damit leben. Vor allem auch also rein von der UNBRK her ist es halt auch Menschen mit Behinderungen.
Aber Sprache ist einfach matchentscheidend.
Absolut.
Also, dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Man muss uns nicht heilen.
Mhm.
Man muss uns nicht besonders pädagogisieren und sozialisieren muss man uns auch nicht.
Nein.
So, also darum, dort fährt es eben schon an.
Absolut.
Und dann heisst es immer, ja, du bist im Detail.
Nein.
Ja, ich bin
genau früher, das Detail ich war auch immer
früher gewesen, spielt keine Rolle.
Mhm.
Und darum bin ich jetzt halt immer der Meinung, jeder kann sich nennen, wie er sich will. Spezialität, Behinderung, so und so. Aber im Gesetz steht Behinderung und ich habe immer gern, dass man zuerst den Mensch nimmt und dann die Nebensache.
Genau.
So, und darum immer Mensch mit Behinderung oder Mensch mit Beeinträchtigung. Dann geht es für mich auch. Aber so Behinderte. Manchmal rutscht man das auch noch aus. Ich bin auch nicht ohne
Tadel. Mir ist vorher auch bei Quoten.
Ja,
aber weil es immer eben so rezipiert wird.
Du wolltest es überspitzen.
Genau, ja.
Aber darum, wenn man mich fragt, wie nennt man euch immer Mensch mit?
Ja,
und genau. Darum. Ja, Melike, ich habe es sehr, sehr cool gefunden, eine Stunde mit dir zu reden. Und ich glaube, unsere Wege werden uns noch etwas kreuzen. Die aktive Szene ist ziemlich überschaubar. Aber ich freue mich aufs nächste Mal. Danke vielmals.
Danke dir, Jan.